Ich freue mich, dass wir diese Zeit haben hier, dass wir dieses kleine Tagesseminar hier machen können. Ich freue mich, dass auch Gäste gekommen sind. Vor ziemlich genau einem Jahr waren wir hier und da haben wir das Thema gehabt über Gebet, über persönliches Gebet. Und heute soll es wieder über Gebet gehen, aber jetzt wir gehen ein bisschen weiter. Ja? Das erste war diese Entwicklung der persönlichen Beziehung zum Herrn, dass wir seine Gegenwart kennenlernen, dass wir ihn erleben, dass wir Raum machen für ihn, dass er Gelegenheit hat, das zu tun, was er so gerne tun möchte, dass seinen Heiligen Geist uns beleben, ermutigen, erfrischen, immer wieder aufbauen, freisetzen. Und das brauchen wir. Und da müssen wir noch viel, viel weiter gehen und viel, viel tiefer gehen. Wir brauchen viel, viel mehr von Gottes Gnade für uns selber, dass er unser Herz bewahrt, dass wir lernen, mit ihm zu kooperieren, unser Herz zu bewahren, dass wir stark werden im Geist, stark werden für die Herausforderungen, die jetzt da sind und vor allen Dingen für die, die morgen kommen werden. Das Volk Gottes ist nicht vorbereitet für das, was kommt. Und wir müssen aufwachen und wir müssen uns tiefer verbinden mit dem Herrn und lernen zu trinken von diesem Wasser des Lebens, um stark zu werden, um ausgerichtet zu sein, um klar zu bleiben. Und um nicht auszubrennen, um nicht in allen möglichen Aktivitäten irgendwie dann erschöpft zu sein. Das christliche Leben besteht nicht in erster Linie in Aktivitäten, sondern in Beziehung. In Beziehung mit ihm, wo wir empfangen, wo er in uns wirkt, wo er uns verändert, wo wir ununterbrochen einfach Fortschritte machen in diesem Prozess, in das Wesen Jesu umgestaltet zu werden. Das ist unsere Berufung. Das ist, warum wir hier sind. Aber dann geht das weiter. Der Herr will nicht nur uns aufbauen und uns segnen, sondern dann will er uns gebrauchen. Er braucht sein Volk, er braucht die Gemeinde, er braucht den einzelnen Gläubigen, um sein Reich zu bauen. Gebet ist nicht eine fromme Routine, eine Übung, die man halt so macht, damit man gutes Gewissen hat, sondern es ist ein Mittel, das Gott verordnet hat, um sein Reich zu bauen. Das Reich Gottes wird durch Gebet gebaut, nicht durch Aktivitäten, nicht durch Programme. Wenn diese Programme nicht vom Heiligen Geist inspiriert sind, wenn sie nicht getragen sind von der Kraft Gottes, dann mögen das wunderbare Events sein, die wir da hervorbringen können und wir können irgendwie Menschen beeindrucken, aber es hat keine Kraft, ihre Herzen zu berühren. Es hat keine Kraft, sie wirklich in Verbindung mit Gott zu bringen, mit geistlichen Realitäten. Und es wird nur ein Event sein, von dem wir dann total müde sind und die Resultate sind nicht zu finden. Weil was von Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und die Gemeinde muss aufpassen, dass sie nicht glaubt an Aktionismus, dass sie nicht glaubt an Programme, dass sie nicht glaubt an irgendwelche menschlichen Aktionen. Wir drucken tonnenweise Traktate, tun in jedem Briefkasten ein Traktat und wir denken, wir haben die Stadt erreicht. Wir haben die Stadt erreicht, wenn die Gegenwart Gottes so stark ist, dass die Stadt davon redet, wie Gott unter uns ist und wie er hier wirkt und viele, viele kommen möchten, um dasselbe anzusehen. Amen. Dann haben wir die Stadt erreicht. Ja. Das hat nichts mit Marketingstrategien zu tun. Ja, wenn wir die schönste Website haben, dann wird das schon alles irgendwie gut werden und dann kommen die Leute. Die Leute haben heute so viele Angebote. Sie kommen, wenn wirklich etwas angeboten wird, was ihre Nöte wirklich trifft, ihre Nöte wirklich begegnet. So, wir wollen mehr vom Herrn haben, damit wir mehr ein Segen sein können. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Und wir wollen lernen, mit Gott zu kooperieren und uns gebrauchen lassen, sein Reich zu bauen. In diesem wunderbaren Gebet, das Jesus uns gegeben hat und das immer noch gültig ist. Egal, auch wenn bekannte Bibellehrer heute behaupten, es sei nicht gültig. Es ist gültig für uns Gläubige, weil Jesus hat es den Aposteln gegeben. Und zum Schluss hat er den Aposteln gesagt, alles, was ich euch gegeben habe, müsst ihr weitergeben den nächsten Generationen. So dieses Gebet, was wir Vater unser nennen, ist für heute und es ist wichtig. Und es zeigt uns die Prioritäten in Gottes Ordnung, in Gottes Reich. Und nachdem diese Anbetung da ist, unser Vater und dieses Verlangen, Gott hilf uns, zu deiner Ehre zu leben, dann fangen wir an, mit dieser Gesinnung fangen wir an zu bauen. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Das Reich Gottes kommt, wo der Wille Gottes geschieht. Da kommt das Reich Gottes, wo König Jesus regieren darf. Da kommt sein Reich. Und wir sollen beten, dass sein Reich kommt. Hast du dir schon mal darüber Gedanken gemacht, was das bedeutet? Wir beten, er trägt uns das auf, sagt, bitte betet dafür, dass mein Reich kommt. Alleine das ist eine Passage, und es gibt viele, viele andere in der Bibel, die zerstören diesen religiösen Mythos von Gott ist allmächtig auf dieser Erde. Das ist dummes Zeug, das ist nicht, was die Bibel sagt. Gott ist allmächtig im Himmel, er thront, er regiert, der Wille Gottes geschieht im Himmel, aber nicht auf dieser Erde. Hier ist ein anderer Gott. Satan ist Gott dieser Welt. Und auch wenn die Schrift sagt, dass Christus am Kreuz den Teufel entmachtet hat, ihm seine Waffen genommen hat, dann sagt immer noch Paulus, Jahrzehnte nach Ostern, Satan ist Gott dieser Welt. Und dieser Gott muss entthront werden, dieser Gott muss rausgeschmissen werden, damit der wahre Gott zurückkommen kann. Wenn wir beten, dein Reich komme, dann bedeutet das letztendlich, neben Heilung, Befreiungen und all den wunderbaren Segnungen in dem Leben von Einzelnen. Aber letztendlich, es bedeutet, der König Jesus kommt zurück auf diesen Planeten und nimmt seinen rechtmäßigen Thron ein. Er regiert, er bringt sein Reich zur Vollendung auf diesem Planeten. Wir beten für die Wiederkunft Jesu. Das ist, was dieser Vers bedeutet. Dein Reich komme, komm, Herr Jesus, komm. Nimm deinen Platz. Das Reich wird kommen, wenn der König kommt. Und das Reich wird in seiner Fülle, in Vollendung kommen, wenn der König seinen Platz einnimmt. Und viele, viele Gläubige und viele, viele Gemeinden beten dieses Gebet, aber sie denken nicht daran, es ist unsere Aufgabe, den König zurückzubringen. Sie haben etwas ganz anderes im Sinn. Ein bisschen Gemeindewachstum. Aber es geht um mehr. Wir haben eine größere Verantwortung. Wir als Volk Gottes, als Gemeinde, wir sind die Einzigen auf diesem Planeten, die dafür sorgen können, dass König Jesus wiederkommt. Die UNO wird es nicht tun, Frau Merkel wird es nicht tun und niemand anders wird es tun. Und die Gemeinde soll das Kommen Jesu, seine Wiederkunft, erwarten und beschleunigen, sagt Petrus. Beschleunigen. Wir beschleunigen das Wiederkommen Jesu. Wie? Indem wir erlauben, dass der Heilige Geist diesen Schrei in uns entfacht. Komm, Herr Jesus, komm. Er ist fast nicht zu hören im Moment. Das Thema Wiederkunft Jesu, Gebet für die Wiederkunft Jesu, ist fast nirgendwo zu finden. Jedenfalls, wir reisen seit 20 Jahren durch die deutschen und österreichischen und schweizerischen Länder und fast nirgendwo hören wir diesen Schrei. Der ist nicht in der Anbetung, der ist nicht in der Predigt, der ist nicht in den Gebeten, der ist nicht in den Gesprächen. Das ist kein Thema, die Wiederkunft Jesu. Und doch sind wir so nahe davor, so nahe davor. Wir waren noch nie so nah an der Wiederkunft Jesu wie heute. Aber es ist nicht nur ein Zeitfaktor, sondern es ist eine geistliche Intensität, die wachsen muss. Es müssen nicht nur Tage verrinnen, und irgendwann kommt der große Tag. Es muss in uns etwas passieren und wir brauchen eine Besinnung. Das ist unsere Aufgabe. Das ist unsere Berufung. Wir rollen den roten Teppich aus. Wir bringen den König zurück auf diesen Planeten. Durch unsere Sehnsucht, durch unsere Gebete, durch unsere immer tiefere Einheit mit dem Heiligen Geist. Der Geist und die Braut sprechen zusammen. Komm! Komm, Herr Jesus, komm. Das ist unsere Berufung. Das ist, wie wir mit Gott kooperieren. Gott kann und wird das nicht alleine tun. Er hat es so eingerichtet und die Sachen sind nun mal so geordnet. Er braucht uns, er braucht die Gemeinde. Gebet ist Kooperation mit Gott. Gebet ist, Gott die Tür aufzumachen, damit er tun kann, was er schon lange tun wollte. Gebet ist nicht, wir haben unsere kleinen Wünsche und wir quengeln und wir drängeln und wir flehen und wir jammern und wir drehen Gott den Arm und bis er endlich sagt, okay, lass mich in Ruhe, jetzt kriegst du, was du haben willst. Das ist nicht Gebet. Gebet ist, wir bitten Gott zu tun, was er zuvor beschlossen hat zu tun und was er beschlossen hat, uns aufzutragen, ihn aufzufordern, was er tun sollte. Das ist Gebet. Das Gute ist, dass das alles aufgezeichnet wird und man kann das in Ruhe noch mal in Zeitlupe nachhören und dann zum Mitschreiben. Ich sehe einige Schreiben machen, das finde ich wunderbar. Ja. Solche Sätze kann ich nicht wiederholen, weil ich vergessen habe, was ich gesagt habe. Aber es war trotzdem richtig und es war trotzdem gut. So, Gebet ist Partnerschaft mit Gott. Gott auf diesem Planeten in seinem Handeln ist begrenzt. Wegen dieses falschen Gottes, der immer noch da ist. Auch wenn alle seine Aktivitäten illegal sind, er ist da. Und wir haben die Aufgabe, mit Gott zu kooperieren. Und es gibt wesentliche Dinge auf diesem Planeten, die er nicht tun kann, ohne die Kooperation der Gläubigen. Diese ganze Idee von der Allmacht Gottes, Gott ist Gott und er kann tun, auch auf der Erde, was er will, ist eine einzige Idee aus der Hölle, um Christen zu lähmen. Um Christen das Gefühl zu geben, ja, dann warten wir jetzt auf Gott, wann wird er endlich was tun? Aber die Realität ist, Gott wartet auf uns. Er wartet auf uns. Wir sollen unter seiner Anweisung bestimmte Dinge tun, damit er tun kann, was er schon immer tun wollte. Das sehen wir schon ganz am Anfang, als Israel aus Ägypten herausgeführt wurde. Sie waren in der Wüste. Natürlich, das Ziel war das gelobte Land, aber das erste Ziel war die Gegenwart Gottes in seinem Volk. Wie vorhin schon Ralf, glaube ich, gesagt hat, Herr, wenn du nicht mit uns gehst, dann macht das alles keinen Sinn. Das ist das, was uns unterscheidet von allen anderen Völkern auf der Erde, die Gegenwart Gottes. Und Gott gab Anweisungen, 2. Mose 25, er sagt, baut mir ein Heiligtum, damit ich in eurer Mitte wohne. So, jetzt überleg einmal. Gott ist Gott, kann er nicht einfach wohnen? Wieso müssen wir was bauen und basteln, damit er dann kommen kann? Wofür? Ich meine, er ist doch Gott, der kann doch machen, was er will. Das ist eben der große Irrtum. Es braucht Menschen, die mit ihm kooperieren, die die Tür aufmachen, weil Gott ist ausgeschlossen aus diesem Planeten. Als der Sündenfall sich ereignet hat, hat der Mensch, das ging nicht um einen Apfel, die Bibel sagt auch gar nicht, dass es ein Apfel war, ja? Als wenn Gott so kleinlich wäre, ja, die haben jetzt einen falschen Apfel gebissen und seitdem ist der Fluch. Hallo, worum ging es? Der Sündenfall ist das Wort Gottes zu verwerfen und sich einer anderen Autorität, die im Gegensatz zu Gott steht, zu unterordnen. Das war der Sündenfall. Und durch diesen Sündenfall wurde Satan Gott dieser Welt. Und deswegen, wenn Gott jetzt etwas tun will, er braucht Menschen, die aussteigen aus dieser Partnerschaft mit dem Teufel und die eine neue Partnerschaft mit ihm eingehen und die dann ihm die Tür aufmachen. Das ist der ganze Sinn von der Geschichte von Sodom und Gomorra. Es ist nicht, dass Gott Interesse hatte, diese Stadt zu verwüsten. Er brauchte jemanden, der ringt und der kämpft, der seinen Platz einnimmt. Komm, lass uns mal lesen, Hesekiel Kapitel 22. Hier sehen wir dieses Prinzip. Vers 30. Gott spricht. Und ich suchte einen unter ihnen, einen Mann, der eine Mauer bauen und der von mir für das Land in den Riss treten könnte, damit es nicht zugrunde gehe. Aber ich fand keinen. Da schüttete ich meinen Zorn über sie aus, rieb sie im Feuer meines Grimms auf und brachte ihren Wandel auf ihren Kopf, spricht Gott der Herr. So, Gottes erste Wahl ist nicht Gericht, wenn die Sünde überhand nimmt im Land. Gottes erste Wahl ist Erneuerung, Erweckung, Zurückkehr zu ihm, Buße, Wiederherstellung. Das ist der Plan Gottes. Und das geht nur durch den Heiligen Geist. Aber damit dieser Heilige Geist wirken kann, braucht es Fürbitte. Ich suchte einen Mann, der sozusagen mir die Tür aufmacht, der mir ermöglicht, Wiederherstellung zu geben. Das ist das Herz Gottes. Gott sucht Partner. Gericht kann er alleine geben. Aber Gnade und Wiederherstellung durch Gebet, durch Fürbitte. Und um das soll es hier jetzt heute gehen. Ein ganz wichtiger Gedanke in diesem ganzen Thema Gebet ist, dass wir das verstehen. Das Reich Gottes kommt nicht mühelos. Auch wenn das eine Vokabel ist, die scheinbar heute irgendwie sehr an Popularität gewinnt und Menschen werden damit gelockt von effortless spirituality, hören wir da, von einer mühelosen Geistlichkeit, von einem Leben im Geist, ohne Mühe, ohne Anstrengungen. Es ist nur komisch, dass Paulus von sowas nichts wusste. Er wusste nichts von mühelosem geistlichen Leben. Er hat von Opfern geredet, von Mühe, von Schmerzen, von Hingabe, von Ausharren, von Dranbleiben, von Leiden. Von diesen Dingen hat er geredet. Nicht von mühelos, Gott bettet mich auf Rosen und alles passiert ganz von alleine. Das ist nicht die biblische Realität. Auch wenn unser Fleisch so etwas gerne hören möchte, das ist nicht, was die Bibel sagt. Die Bibel redet eine ganz andere Sprache. So, das Reich Gottes kommt nicht ohne intensive Bemühungen. Es ist ein Kampf, weil eben hier schon ein anderes Reich herrscht. Wenn das Reich Gottes kommen soll, dann muss dieses Reich, was hier jetzt besteht, demontiert werden und entsorgt werden und abgeräumt werden. Anders kann nicht das Reich Gottes kommen. Es können nicht zwei Reiche gleichzeitig auf diesem Planeten existieren. So, wir sind als Gläubige Partner Gottes und wir sind in einem Kampf gegen die Mächte der Finsternis. Wir sind da hineingeworfen. Ob du sagst, du, ich bin so friedfertig und so pazifistisch, kämpfen, das liegt mir überhaupt nicht. Ich will nur irgendwie die Sanftmut und das Freundliche und das Schöne. Was deine Vorlieben sind, interessiert niemanden. Du bist in einen Kampf geworfen. Du hast gesagt, ich will Jesus dienen. Da hat er gesagt, okay, wachte auf, du stehst mitten auf dem Schlachtfeld. Und es ist höchste Zeit, dass du lernst, wer der Feind ist und wie du dich gegen ihn wendest und wie du überlebst. Das musst du ganz schnell lernen. Da hast du nicht viel Zeit, wenn du plötzlich auf dem Schlachtfeld dich wiederfindest. Und das ist die Realität. Christsein ist, wir sind in einem Kampf. Wir sind in einer intensiven Auseinandersetzung. Und dieser Widerstand des Feindes, der geht nicht einfach deswegen, weil wir sagen, bitte Teufel, jetzt ist ja genug und nun geh mal, jetzt wollen wir. Es gibt kein Agreement, es gibt keinen Deal mit dem Teufel. Der wird kämpfen bis zum letzten Atemzug. Und wir müssen auch diese Gesinnung entwickeln. Wir müssen stark werden im Herrn, in der Macht seiner Stärke. Und wir müssen den Widerstand des Feindes brechen. Amen. Das ist unsere Aufgabe, Amen. Den Widerstand des Feindes zu brechen. Der geht nicht einfach von alleine, weil wir sagen, alles, was du tust, ist illegal. Bitte nimm die Tatsache zur Kenntnis und jetzt ab. Das geht nicht so. Sondern wir müssen stark werden und wir müssen anfangen, uns zur Wehr zu setzen. Wir müssen anfangen, aktiv etwas zu tun, um in den Schutz Gottes hineinzukommen und aus dem Schutz Gottes heraus dann in die Offensive zu gehen. Die Gemeinde Jesu ist gedacht von der Konzeption her, eine Gemeinde zu sein in der Offensive. Amen. Nicht in dem Verteidigungsmodus, in der Offensive. Jesus sagt, ich werde meine Gemeinde bauen. Und die Pforten der Hölle, des Totenreiches, werden nicht Widerstand leisten. Das ist, was er gesagt hat. Nicht, die werden uns nicht überwältigen können. Jesus hat nicht Sorge, dass die Gemeinde überwältigt wird, sondern er sagt, der Teufel hat keine Chance. Er wird überwältigt Amen. Werden. Das ist die biblische Perspektive. Und insgesamt gesehen, von einigen wenigen geistlichen Helden abgesehen, insgesamt gesehen, kennzeichnet das nicht den Zustand des Volkes Gottes. Wir sind nicht Überwinder, sondern wir sind Überwundene vom Zeitgeist, von den Ideen dieser Welt und von all den Dingen, die hier so eine Rolle spielen. Wir sind überwunden und es ist höchste Zeit, dass wir unseren Stand einnehmen und dass Gemeinde eine andere Atmosphäre hat, andere Werte hat, andere Prinzipien hat, andere Strukturen hat, andere Ordnungen hat als draußen in der Welt. Und es kann nicht sein, dass die Ideen der Welt in die Gemeinde kommen. Dieses ganze Entertainment und dieses ganze, hier bin ich, mach mich glücklich. Das ist nicht Gemeinde. Gemeinde sind Menschen, die stehen zusammen, die haben neben Familie auch diesen Aspekt von Armee. Wir sind Armee. Und wir haben eine Order, wir haben einen Kampf, wir haben Waffen, wir haben einen Schlachtplan. Und wir gehen vorwärts und wir sind in Offensive. Das alles ist dahinter, wenn wir studieren, was das Wort Gottes über die Gemeinde zu sagen hat. So, Gott hat einen Plan und dieser Plan wird nur erfüllt werden, wenn wir unseren Teil wahrnehmen. Das ist wie Israel. Sie kamen aus Ägypten raus und Gott hat sie befreit. Und sie haben buchstäblich fast nichts getan für ihre Befreiung. Außer schön im warmen Wohnzimmer gesessen, das Blut an die Türpfosten gestrichen und gewartet. Das war alles. Die Sache mit dem Blut hat wahrscheinlich wenige Minuten gedauert und dann haben sie gewartet und Gott hat den Rest gemacht. Aber um hineinzukommen in den Plan Gottes, in ihre Berufung, war wesentlich mehr Engagement notwendig. Da war nämlich ein wunderbares Land ihnen versprochen und Gott hat gesagt, wir gehen jetzt durch die Wüste und dann nehmt ihr das Land ein. Und dann kamen sie dort an die Grenzen des Landes und haben erstmal geguckt, was ist da los, wie ist das Land? Und dann, oh Schreck, dieses Land ist besetzt. Da wohnten fremde, gottesfeindliche Völkerschaften. Und Gott sagt, ihr geht rein und ich werde mit euch gehen und ich werde sie vor euch her vertreiben. Und dann haben sie nicht gesagt, gut, wir warten hier, geh, erledige deinen Job, wenn das Land clean ist, dann kommen wir hinterher. Gott hat gesagt, nein, nein, das habt ihr falsch verstanden. Ihr geht in voller Waffenrüstung, ihr geht dem Feind entgegen, als würdet ihr in der Schlacht gehen und ich gehe mit euch und ich schlage die Schlachten, aber ihr geht hin. Sie mussten Stadt für Stadt erobern. Das war ihre Aufgabe. So dass das Erbe, das sie hatten, musste freigekämpft werden. Und das ist genau dasselbe heute. Wir leben ein Sparflammen-Christsein. In homöopathischen Dosen genießen wir den Segen Gottes. Und das allermeiste von dem an Vollmacht, an Autorität, an Klarheit, an Entschiedenheit, was vorgesehen ist vom Herrn, was für uns bereitliegt, wird zurzeit nicht genutzt. Wegen unserer Mentalität der Passivität und komm, unterhalte mich. Pastor, ich habe eine anstrengende Woche gehabt, mach mich glücklich. Und natürlich in unserer Zeit mit dem zunehmenden Druck im Leben. Die Woche ist schwer. Aber das Wort Gottes sagt, wo die Sünde mächtig geworden ist, ist die Gnade noch viel mächtiger.
Amen.
Und man kann auftanken und man kann nehmen. Und wenn der Druck zunimmt in der Welt, dann kommt auch die himmlische Versorgung in größeren Paketen zu dir und du kannst überwinden. Heute und morgen ist es schwieriger und du bekommst mehr Gnade und du kannst morgen wieder siegreich sein. So, der Strom Gottes ist da, die Versorgung ist da, aber wir müssen das nehmen und müssen aktiv werden. Und wir müssen hineinkommen, als Einzelne und als Gemeinde in unser Erbe. Und dieser Feind geht nicht, weil wir bitte, bitte machen. Dieser Feind geht, wenn wir gegen ihn vorgehen und entschieden sind, ihn rauszujagen aus unserem Erbe. Und wir nicht nachlassen werden, bis das Erbe freigekämpft ist. Vorher wird er nicht weichen. Diese Gesinnung, dieses Entschiedene, dieses Ausharren, dieses Durchgehen, diese Durchbrechermentalität kann nur der Heilige Geist in uns bewirken. Und er will es. Und er tut es durch das Wort. Wenn wir geführt werden von falschen Haltungen, von falschen Ideen, von falschen Sichtweisen, wie angeblich das Reich Gottes funktioniert und wir rauskommen Schritt für Schritt aus dieser Laschheit, aus dieser Harmlosigkeit, in der wir sind, aus dieser falschen Gottergebenheit. Herr, Herr, wenn du Erweckung geben willst, bitte, wir sind bereit, tu es. Wir sind nicht bereit. Wir tun nicht das, was wir tun sollen. Und dann sagen wir, Herr, mach du doch. Und wir drehen die ganze Sache um, als würden wir erwarten, dass der Herr etwas tut. Aber die Sache ist genau andersrum. Der Herr erwartet, dass wir hören, zu Herzen nehmen und dass wir etwas tun. Wir sind dran nach diesem mächtigen Werk von Golgatha. Wir sind dran, die Waffen zu nehmen, uns vom Heiligen Geist schulen zu lassen, den Feind kennenzulernen und Strategien vom Herrn zu bekommen und dann loszugehen in die Schlacht und Stück für Stück frei zu kämpfen. Das ist unsere Aufgabe. Das ist unsere Aufgabe. Und dieses, ich will nur genießen und ein bisschen irgendwie mich entspannen, weißt du, die Woche war so schwer, bitte mach mir einen schönen Gottesdienst. Das ist die falsche Gesinnung. Wir verwechseln das Schlachtschiff mit einem Kreuzfahrtschiff. Das ist unser Problem. Wir sind nicht in Urlaub, wir sind im Einsatz, wir sind im Kampf, wir sind in einer geistlichen Schlacht. Und dazu müssen wir uns wappnen, dafür müssen wir aufwachen, dafür müssen wir das Wort Gottes wirklich zur Kenntnis nehmen. Die Aussage ist so klar, wir haben zu kämpfen. Ja, der Herr ist der Durchbrecher. Ja, und er hat den Sieg errungen über den Feind. Aber dieser Sieg muss jetzt von uns angewandt werden. Der muss von uns vollstreckt werden. Die Bibel sagt, das ist unsere Ehre, diesen Sieg Gottes jetzt anzuwenden. Und das nennt man Gebet. Halleluja. Und da wollen wir hineinwachsen, diese kämpferische Gesinnung und keine Angst. Wir werden nicht aggressiv werden, wir werden nicht extrem werden, wir werden nicht komisch werden. Das ist der Plan Gottes. Viele Leute heute sagen, oh Mann, Kampf gegen die Mächte der Finsternis, ey, das ist eine heiße Sache und vorsichtig. Und wenn das die Presse erfährt, und wie stehen wir dann da, wenn wir nicht ganz schnell heiße Gebete beten, um der Menschenfurcht und der Menschengefälligkeit endlich abzusterben. Wir werden niemals hineinkommen in das, was Gott für uns hat. Wenn unsere Sorge ist, die Presse wird schlecht über uns berichten, wenn das unsere Sorge ist, dann schlage ich vor, dann schließen wir das Projekt Gemeinde gleich von vornherein. Dann war es das. Die Gemeinde wird immer, die wahre Gemeinde, immer unter Sektenverdacht sein. Immer. Sie wird immer diffamiert werden und sie wird immer großen Widerstand in der Kultur erleben und hauptsächlich durch die Medien und vom Gesetzgeber. Das ist normal. Das ist normal. Wenn ich so die krankhaften Bemühungen von Pastoren sehe, ja nicht auffallen, ja nicht irgendwie in den Geruch kommen, wir seien extrem. Hallo, wir sind extrem.
Amen.
Wir glauben total extreme Sachen. Wir glauben nicht an Evolution. Wir glauben, dass Gott in 7 Tagen mit seinem Wort all das geschaffen hat. Ist das nicht extrem? Das ist total extrem. So, wir sind schon Extremisten. Wir müssen nicht Angst haben, dass das publik wird. Wir sind Extremisten. Wir glauben an keinen Sex vor der Ehe. Das ist der Wahnsinn in unserer Kultur. Aber wir glauben das, weil wir an dieses Buch glauben. So, wir glauben an eine Menge Dinge, die vollkommen extrem sind. Wir sind extrem. Lass uns doch dazu stehen. Und die Menschen der Welt, die Gott nicht kennen und Gott nicht kennen wollen, die können uns nicht verstehen. Und das nehmen wir zur Kenntnis, okay, und wir gehen weiter. So, wir haben zu kämpfen. Epheser 6. Übrigens, Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht an die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die Listen des Teufels. Mit anderen Worten, ohne Waffenrüstung, null Chance. Nur mit dieser Waffenrüstung, die Gott uns anbietet, sind wir imstande, den Listen des Teufels zu widerstehen. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Fürstentümer, die Gewalten, wieder die Weltbeherrscher dieser Finsternis, wieder die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Örtern. Unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Wir kämpfen nicht gegen Menschen. Und dann sagt er nicht Punkt, sondern dann sagt er, gegen was wir wirklich kämpfen. Wir kämpfen gegen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Das ist, was die Bibel sagt. Wir kämpfen gegen sie. Unser Kampf ist es. Dasselbe finden wir in 2. Korinther 10, 15, die Waffen unseres Kampfes. Wir haben einen Kampf und dafür haben wir Waffen. Und die sind von Gott so bemessen, er schaut den Feind an, was könnte der tun, was für ein Potenzial hat er. Okay, dementsprechend gibt er uns Waffen, die imstande sind, die Werke des Feindes zu zerstören. Gott schickt uns nicht in die Schlacht und sagt, viel Glück, vielleicht überleben einige, vielleicht schafft ihr was. Ja? Sondern er sieht, was der Feind alles kann. Und dann gibt er uns Waffen und sagt, wenn er nur das anwendet, er hat null Chance. Das ist die Realität. Bevor alles losging, hat er die Kräfte des Feindes gemessen und uns entsprechend ausgestattet. Wir haben mächtige Waffen, sagt das Wort Gottes. Und unser Problem ist, dass wir keine Ahnung haben von diesen Waffen, dass wir keine Wertschätzung haben von diesen Waffen, dass wir nicht wissen, wie man diese Waffen gebraucht. Und dann flüchten wir uns in diese Idee. Jesus hat am Kreuz alles vollbracht. Und alles, was du jetzt tun musst, du musst nur ruhen in dem vollbrachten Werk. Solche Sprüche hört man heutzutage. Das ist nicht, was Paulus geglaubt hat. Das ist nicht, was er gelehrt hat. Er hat gesagt, weil Jesus überwunden hat, jetzt nehmt diese Waffen und jetzt überwindet ihr. Wir müssen den Teufel überwinden, sagt das Wort Gottes. An mehreren Stellen. Wir überwinden den Feind. Das ist nicht das Gleiche, was Jesus auf Golgatha getan hat. Das ist einzigartig. Die Erlösung konnte nur Gott selber bewerkstelligen. Kein Mensch, noch so hingegeben und gottesfürchtig, hätte es tun können. Kein Mensch war aufgrund der Sünde qualifiziert, dieses Opfer zu bringen. Wenn Jesus nicht Gott war, ist Golgatha wertlos. Hallo? Wenn Jesus nur ein gottesfürchtiger Mensch war, ein Lehrer der Menschheit, wie das heute von Theologen behauptet wird, wenn er nicht Gott war, ist Golgatha sinnlos und wirkungslos. Der Wert in Golgatha besteht, dass der heilige Gott Mensch geworden ist und sich selber an unserer Stelle gegeben hat als Opfer. Darin besteht der Wert von Golgatha. Und niemand kann das wiederholen, niemand muss das wiederholen. Und trotzdem redet die Bibel davon, dass wir jetzt den Teufel überwinden müssen. Das heißt, wir müssen für uns selber und als Gemeinde diesen Widerstand, der uns entgegensteht, brechen. Und wenn wir ihn nicht brechen, bleibt er ungebrochen. Gott sagt nicht, okay, die Gemeinde versagt im Gebet, die wollen nicht kämpfen, die haben falsche Ideen, falsche Konzepte. Okay, ich erledige das für sie. Das wird Gott nicht tun. Religiosität, ein Merkmal von Religiosität, dass wir in huldvoller Ergebenheit erwarten, dass Gott tut, was er gesagt hat, was wir tun sollen. Das ist ein Merkmal von Religiosität. Der Herr wird schon machen. Der Herr wird es tun. In den Dingen, die er gesagt hat, dass wir tun sollen. Er wird unsere Sachen nicht tun. Sondern sagt, ich habe euch berufen. Ich habe euch ausgestattet. Ich habe euch die Waffen gegeben. Ihr müsst jetzt vorangehen. Ihr müsst den Feind überwinden. So ist es notwendig, durch das Wort Gottes und durch den Dienst des Heiligen Geistes, dass diese kämpferische Gesinnung in uns geweckt wird. Und dass wir aufpassen auf unseren Lebensstil, dass der Feind, was er lieben gerne tun möchte, nicht diese kämpferische Gesinnung wieder auslöschen kann. Weil die Christen, die in diese Dinge hineinwachsen, das sind die Allergefährlichsten. Das sind die Allergefährlichsten. Die anderen, die in diesem falschen Friedensbewusstsein, oh ja, der Herr wird schon machen, wir ruhen in Golgatha und alles ist fertig und wir müssen nichts mehr tun. Wenn Jesus gesagt hat, es ist vollbracht, hat er nicht gesagt, es muss nichts mehr getan werden. Sein Job ist fertig. Aber nicht unser. Daraus zu machen, es muss nichts mehr getan werden. Und Vorsicht vor eigenen Werken. Manche Leute haben solche Angst vor eigenen Werken. Mehr Angst als vor der Sünde. Und die Bibel redet ganz klar von Werken, die wir zu tun haben. Nicht Werke, um gerettet zu werden. Nicht Werke, um gerecht zu sein. Das tut man durch Glauben. Aber weil wir glauben, haben wir Werke. Und wenn dem Glauben keine Werke folgen, dann ist der Glaube tot, sagt Jakobus. Und eines der wesentlichen Werke, die folgen müssen, ist diese Bereitschaft zum Kampf, diese kämpferische Gesinnung, diese Motivation, ich will und ich muss und ich werde lernen zu überwinden. Den Teufel überwinden, das ist unsere Aufgabe. Paulus sagt, nehmt die ganze Waffenrüstung Gottes, Vers 13, auf dass ihr an dem bösen Tag zu widerstehen und nachdem ihr alles ausgerichtet habt, zu stehen vermögt. Wir sollen widerstehen und wir sollen, wenn wir alles ausgerichtet haben, du kannst auch übersetzen, wenn wir alles niedergekämpft haben, dann sollen wir immer noch stehen. Also wir sind nicht so wie zwei gleich starke Boxer und der eine gibt dem einen den entscheidenden Hieb und der andere dem anderen und der Schlag war noch ein bisschen kräftiger, der erste fällt zu Boden, der zweite hat gesiegt und dann fällt er auch noch zu Boden. Das ist nicht, was die Bibel sagt. Nachdem wir alles fertig gemacht haben, stehen wir. Das ist, was Paulus sagt. Für jedermann sichtbar, wer die Sieger sind. Das muss nicht der Punktrichter entscheiden, sondern es ist sichtbar, weil der eine liegt und der andere steht. Wenn wir alles ausgerichtet haben, wenn wir alles niedergekämpft haben, dann stehen wir immer noch. Weil Christus in uns die Kraft ist, die Kraft der Auferstehung. Er ist in uns, der in uns ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Wir müssen den Glauben entwickeln an Christus in uns. Er hat den Teufel auf Golgatha besiegt. Und wenn wir leben in diesem Bewusstsein, Christus in mir, dann kommen wir dem Feind entgegen und er weiß, hey, der weiß, wie dieser Christus nochmal hervorkommen kann. Vorsicht mit dem. Der hat noch keine Ahnung von, was Golgatha wirklich bedeutet. Den kann man einfangen und lähmen und entmutigen. Aber der hat verstanden, wer in ihm lebt. Der, der in uns ist, ist größer als der, der der Welt ist. Wir brauchen Offenbarung vom Heiligen Geist, was es bedeutet, dass wir von Neuem geboren sind, dass das Leben aus Gott in uns ist. Die Auferstehungskraft Gottes ist in uns. Und die ist bereit, sich noch einmal zu zeigen. Die ist bereit, den Feind noch einmal in seine Schranken zu weisen. Halleluja. So wir überwinden. Wir kämpfen. Von den Heiligen in den letzten Tagen, wo die schwierigste Zeit kommt, die jemals gekommen ist. Jesus sagt, niemals vorher war eine solche Zeit der Bedrängnis und niemals hinterher wird eine solche Zeit sein. Eine chaotische Zeit mit viel, viel, viel Blutvergießen. Und in dieser Zeit ist ein Volk da, das Gott kennt, das stark ist. Und das siegreich lebt und das volle Hoffnung ist, das nicht sich vergräbt und verkriecht im Bunker voller Angst und sich verbarrikadiert und hofft, der Herr möge schnell wiederkommen, weil sie können nicht garantieren, wie lange sie noch im Glauben feststehen können. Das ist nicht die Gemeinde, die beschrieben wird in der Endzeit. Sie haben Satan überwunden durch das Blut des Lammes, das Wort ihres Zeugnisses und haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Offenbarung 12, Vers 11. Das ist, wie die Gemeinde beschrieben wird. Das ist, wie die Heiligen mitten in der Herrschaft des Antichristen, in der auch viele als Märtyrer fallen werden und den Herrn verherrlichen werden. Aber als Märtyrer zu sterben, ist nicht besiegt zu werden, sondern ist Sieger zu sein. Wenn wir das nicht, wir haben keine Theologie über Märtyrertum. Das ist das Problem. Wir denken über solche Dinge nicht nach. Wir glauben nicht, dass das irgendwann mal wichtig ist für uns. Wir bereiten uns auf diese Dinge nicht vor. Wir schieben das Märtyrer ja in islamischen Ländern. Irgendwo anders. Ihr Lieben, der Hass auf Gott nimmt so rapide zu. Und die Tage, wo wir in Freiheit, ohne Bedrängnis uns versammeln können, sind gezählt. Und es geht wirklich auf eine Verfolgung zu. Und die Gemeinde Gottes wird im Untergrund sein. Die wird im Untergrund sein. Die wahre Gemeinde wird im Untergrund sein. Jesus sagt, von allen Menschen gehasst. Ja, aber wir leben in einer Demokratie. Wir haben die freiheitliche Grundordnung. Wach auf und nimm das Wort Gottes zur Kenntnis. Ihr werdet von allen Menschen gehasst werden. Und Menschen werden so religiös verführt und verblendet sein, dass sie glauben, sie tun Gott einen Dienst, wenn sie die wahren Gläubigen ins Gefängnis tun. Das ist, was Jesus prophezeit hat. Nie war ein größerer Prophet auf diesem Planeten. Und er hat diese Dinge prophezeit und diese Dinge werden passieren. Das soll uns nicht Angst machen, aber das soll uns treiben in die Arme Gottes, sagen, Gott, wir sind für das nicht vorbereitet. Wir haben nicht eine Mentalität, um da siegreich durchzugehen. Trainiere uns, stärke uns, verändere uns, hilf uns, dass wir auf diese Dinge vorbereitet sind. Warum gibt es nirgendwo, ich lese immer wieder mit Hunger die christlichen Zeitschriften durch, die letzten Seiten, wo die Inserate sind für die Seminare und die Konferenzen. Bis heute, es gibt keine Seminare, wo lernt die Gemeinde zu leiden für Christus und im Leid zu überwinden. Es gibt solche Seminare nicht. Warum? Weil es die nicht bräuchte? Weil das Thema nicht wichtig ist? Nein, weil wir träumen. Weil wir in einer Traumwelt leben. Und sehr bald wird die Realität uns wachrütteln und wir werden erkennen, hätten wir doch solche Seminare besucht, hätten wir doch diese Themen studiert, hätten wir doch dort unsere Lektion gelernt. Wie ich schon sagte, eine militärische Ausbildung, während du schon auf dem Schlachtfeld bist, ist eine extrem schwierige Situation. Besser ist erst die Ausbildung in Ruhe, wo man weiß, da draußen ist der Feind, irgendwann treffen wir den. Aber jetzt üben wir erstmal mit Platzpatronen. Jetzt üben wir erstmal. Und wenn wir dann fit sind, dann gehen wir raus. Aber leider ist es anders. Wir sind schon auf dem Schlachtfeld. Und deswegen ist es höchste Zeit, dass wir lernen zu kämpfen. Es ist höchste Zeit, dass wir all das, was uns hindern will, diese Passivität, diese bleierne geistliche Müdigkeit, ach nee, das ist mir nichts. Und weißt du, Gott ist Liebe und das wird schon nicht so. Nee, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Was du dir vorstellen kannst, muss aus diesem Buch kommen.
Amen.
Alle deine Vorstellungen müssen aus diesem Buch gespeist werden. Da kommt deine Vorstellung her. Nicht, was du dir vorstellen kannst, wie du meinst, wie die Güte Gottes aussehen müsste. Die Güte Gottes besteht eben nicht darin, uns vor Auseinandersetzungen zu bewahren. Die Güte Gottes besteht nicht darin, uns ein problemloses Leben zu geben. Die Güte Gottes besteht darin, uns siegreich auszustatten, den Feind mit Macht zu schlagen. Darin besteht die Güte Gottes. Amen. Okay, seid ihr noch dabei? Oder?
Ja.
Planst du schon? So, sie haben Satan überwunden. Gläubige überwinden den Teufel. Das ist, was die Bibel sagt. Dasselbe findest du 1. Johannes 2, Vers 14, wo Johannes im zweiten Teil des Verses, er schreibt an die Jünglinge und er sagt, ihr seid stark und das Wort Gottes bleibt in euch und ihr habt den Bösen überwunden. Ihr habt den Bösen überwunden. Sie haben den Teufel überwunden. Sie haben nicht gesagt, Jesus hat es getan, wir ruhen im vollbrachten Werk des Kreuzes. Nein, sie mussten etwas tun. Sie gingen durch einen Prozess der geistlichen Stärkung und sie überwinden den Feind. Und das als junge Männer, das heißt also noch relativ am Anfang im Glaubensleben, damit sie dann viel, viel, viel Zeit und Möglichkeit haben, als geistliche Väter und Mütter wirklich viel, viel Segen in ihre Umgebung zu bringen. Das ist nicht ein hohes Ziel für die geistlichen Silberrücken, ja, die dann so schon im vorgerückten Pensionsalter, ja, Silberrücken kennt ihr nicht?
Ja, Gorilla.
Seid ihr so out of touch mit den jungen Leuten oder was? Die nennen solche Typen wie mich Silberrücken. Ja, weil man schon über die 50 ist. Das sind die Silberrücken. Ja? Das kommt von den Gorillas. Die, wenn die alt werden, die schwarzen Haare werden grau. Das sind die Silberrücken. Aber das ist nicht das hohe Ziel fürs Pensionsalter, sondern das soll am Anfang passieren. Am Anfang unseres geistlichen Lebens. Wir sind Babys, wir wachsen, wir werden Kleinkinder, wir wachsen, wir werden junge Männer. Und dann überwinden wir den Feind und dann haben wir unser ganzes Leben vor uns und können in unsere Berufung hineinkommen, weil der Widerstand des Feindes gebrochen ist. Ich wünschte, es gäbe statistische Methoden, um so etwas zu verifizieren oder zu belegen oder zu beweisen. Aber ich vermute, dass heutzutage in normale pfingstlich-charismatische Frömmigkeit weit über 80% der Gläubigen niemals in ihre Berufung hineinkommen. Und das heißt, dass so viel Segen nicht fließen kann. So viel Segen bleibt nur ein Plan, bleibt nur eine Idee Gottes, bleibt nur ein Verlangen vom Himmel, aber es wird nicht umgesetzt. Projekte und alle möglichen Dinge, die von Gott gedacht sind, ein Segen zu sein für Menschen, kommen nicht zustande, weil es die Menschen einfach nicht gibt, die das ausfüllen können. Also Jahrzehnte in den Gemeinden sitzen, den Stuhl wärmen, ein paar Bibelverse lernen und lernen die Lieder zu singen, aber dieses Gott hat einen Plan für mich, ich muss da hinein und ich werde mein Land freikämpfen und ich will in das Erbteil hinein, was Gott für mich hat.
Amen.
Das ist eine große, große Ausnahme. Das ist nicht die Regel, das ist die Ausnahme. Aber wir beten noch, dein Wille geschehe. Dein Wille soll geschehen, nicht unser eigener Wille. Dein Wille geschehe. Das wird wirksam, wenn wir jede Bedingung beiseite lassen, jede Einschränkung. Herr, hier bin ich, gebrauche mich, aber schick mich nie in ein fremdes Land. Lass mich meine Berufsausbildung zu Ende machen. Lass mich Karriere machen. Lass mich Geld verdienen. Nur dann, Herr, dann gebrauche mich. Wir haben Bedingungen. Aber Jesus ist der König und er ist der Herr. Und wir sollen zu ihm kommen und sagen, Herr, was immer du hast für mich, hilf mir, das anzunehmen. Hilf mir, von dir Mut zu empfangen, um meinen Ängsten zu widerstehen und zu überwinden, um in das hineinzukommen, was du für mich hast. wenn wir unser Erbteil nicht in Besitz nehmen, wenn wir den Feind nicht rausjagen, wir können nicht in unsere Berufung kommen. Wir können nicht. Nicht, weil Gott es nicht will, sondern weil wir nicht kooperieren. Wir kooperieren einfach nicht. Und wir nennen das dann Gnade. Wir ruhen in der Gnade. Hallo. So, wir überwinden den Feind. Das ist so, so, so eindeutig in der Bibel. Das ist ein Trainingsprozess. Das hat auch was mit Rückschlägen zu tun. Das hat auch was mit kurzzeitigen Niederlagen zu tun. Ja? Aber eine verlorene Schlacht ist nicht ein verlorener Krieg. Das ist, was jeder General lernt an der Schule. Ich kenne mich aus. Ich war beim Militär. Ich habe gedient. Wer hat von euch gedient hier überhaupt? Ja? Was, wir beide sind die Einzigen? Lothar, was mit dir?
Ich habe was Vernünftiges.
Ich war beim Militär. 3 Tage war ich da.
Ich habe Verletzte versorgt.
3 Tage war ich da. Also ich kenne mich aus dem Militär. Kann ich da viel drüber erzählen? Diese 3 Tage hatte ich Urlaub, sagt man. Die ganze Wahrheit ist nicht gehabt. Aber ich war Militär. Ich habe ein Soldbuch, allerdings habe ich nie den Sold bekommen.
Siehst du?
Missverständnis vom Verteidigungsministerium. Wir brauchen diese Mentalität, dass wir zusammenstehen, dass wir eine Armee sind, dass wir in dem Kampf sind und dass wir siegreich sein müssen. So, was sagt Paulus hier? Gegen was kämpfen wir? Fürstentümer, Gewalten, Weltbeherrscher dieser Finsternis, geistliche Mächte der Bosheit in den himmlischen Örtern. Das sind nicht Dämonen, die Menschen eine Drogensucht geben oder eine Alkoholsucht oder dies oder das oder jenes oder Pornosucht oder irgendetwas. Das sind hochrangige Mächte in der Luft, die regieren über Regionen, über Städte, über ethnischen Gruppen, die regieren in der Himmelswelt. Das ist, was Paulus sagt. Und weil unser Weltbild, weil wir so wenig verwurzelt sind im Worte Gottes und unser Weltbild aus den Medien kommt und nicht aus der Bibel kommt, deswegen sagen wir, Mächte in der Himmelswelt, ich weiß nicht, das kommt mir ein bisschen übertrieben vor. Also ich finde, nee, also das ist auch gar nicht real, das ist doch... Die einzige Chance, diese Atmosphäre, die in sich ein Werk des Feindes ist, die Existenz der satanischen Welt leugnet. Diese Atmosphäre ist in sich schon ein Werk des Teufels. Und die kannst du nur auf eine Art und Weise überwinden, indem du ganz klar gemacht hast für dich, die Bibel ist Gottes Wort. Und die Dinge in dieser Welt, die Dinge in meinem Leben und die Dinge in dieser Welt sind so, wie die Bibel sie beschreibt. Das ist die Wahrheit. Und wenn Paulus sagt, es gibt diese Mächte, dann gibt es diese Mächte. Ende der Diskussion. Und nicht, ja, weißt du, das musst du mythologisch verstehen. Früher hat man sich die Welt so vorgestellt und da wimmelt es von Teufeln und von Geistern. Und das ist ja finsteres Mittelalter. Wir sind ja aufgeklärt und Gott sei Dank, das haben wir hinter uns gelassen. So redet heute die theologische Welt. Aber Kinder Gottes, dieses Buch immer noch nehmen, als vom Heiligen Geist inspiriert, können und dürfen so nicht reden. So, es reicht nicht aus, dass wir sagen, ja, wie möchte, habe ich noch keine gesehen. Wenn ich mal einen treffe, dann ändere ich meine Meinung. Nein, du änderst erst deine Meinung, sonst wirst du sie nie treffen. Wer in diesem Nebel rumläuft, möchte der Finsternis kommen, das gibt es auch gar nicht. Der kennt Auseinandersetzungen und Schlachten mit dem Feind überhaupt nicht. Warum? Weil der Verein seiner Eigenschaften ist Faulheit. Der Teufel ist faul. Warum soll er einen Christen belästigen, der nicht an die Existenz des Teufels glaubt, der nicht entschieden ist, gegen den Teufel zu kämpfen, den Teufel zu überwinden? Er sagt, der ist schon auf unserer Seite. Wir suchen uns die aus, die gefährlich sind. Die wirklich ernst machen mit diesem Buch. Das sind unsere Zielscheiben. Die müssen wir attackieren. Die anderen, von denen ist keine Gefahr zu erwarten. So, wir sind hingegeben an das Wort Gottes. Es ist die Wahrheit. Und dann sagen wir, Herr, in mir gefühlsmäßig kommt es so rüber wie, der Paulus ist ein bisschen extrem, der spinnt sich da was zusammen. Aber ich weiß, dass es wahr ist. Und diese Gefühle sind eine Täuschung, diese Gefühle sind eine Lüge. Und ich stelle mich gegen diese Gefühle und sage, komm, Heiliger Geist, führe mich in alle Wahrheit und erledige du diese Lügenatmosphäre in mir, die das alles nicht wahrhaben will, die das alles irgendwie runterspielen will und sagen will, ah nee, komm, das ist doch extrem. Wir wollen doch immer schön ausgewogen sein. Wir wollen hingegeben sein an die Wahrheit. Und das Wort Gottes sagt, dass es diese Mächte der Finsternis gibt. Denk einmal an Daniel 10. Da kommt der Engel des Herrn und er redet von einem Fürsten über Persien. Und der Engel hat mit dem Fürsten von Persien gekämpft. So daran siehst du, das kann nicht ein Mensch gewesen sein, der auf dem Thron sitzt. Kein Engel hat Mühe, tagelang zu kämpfen gegen einen Menschen auf dem Thron. Der Engel macht so und dann fällt er vom Thron und das war's. Das waren Mächte der Finsternis. Da war ein Fürst über Persien, der herrschte dort. Und er war dort installiert, um das Reich der Finsternis intakt zu halten. Und um Persien zu benutzen, einfach ein Instrument in der Hand des Feindes zu sein, gegen Israel, gegen Gottes Volk. Und da war ein Kampf in der Himmelswelt zwischen dem Engel Gottes und dem Fürst von Persien. Und andere Engel kamen zur Hilfe. Und er sagt, wenn ich damit fertig bin und wenn ich zurückgehe, dann kommt der Geist von Griechenland, der Fürst über Griechenland. Wenn die Geschichte gut aufgepasst hat, was kam nach Persien als Weltreich? Griechenland. Was kam nach Griechenland? Rom. Wenn über dem Weltreich von Persien ein Fürst war, eine geistliche Macht, und im Nachfolgereich Griechenland war auch eine Macht übergeordnet. Was ist dann mit Rom? Die haben keine gehabt, weil das hat dann aufgehört. Dann gingen die alle in Rente oder so. Wenn es über Rom eine Macht gab, dann gibt es heute über jede Nation solche Geister immer noch. Und die sind strukturiert über dem Land, über der politischen Einheit und dann über Regionen und über Städte. Und ich glaube, dass auch jede Gemeinde eine dämonische Wache hat. Ich glaube das. Bei manchen Gemeinden wird nur ein ausgedienter Rentnerdämon geschickt, weil das Hauptquartier sagt, komm, keine Mühe, das ist easy, die schlafen, der muss einfach nur aufpassen und das rote Telefon bedienen, falls die aufwachen sollten, falls die anfangen sollten zu predigen, dieses Wort ist wahr und dieses Wort beschreibt die geistlichen Realitäten, in denen du lebst und du besser lernst, dich anzupassen an dieses Wort. Wenn du was gepredigt wird, gleich ans rote Telefon und gleich Bescheid geben, damit wir Verstärkung schicken. Damit wir dann ein bisschen Parteiungen erzeugen, ein bisschen durcheinander, ein paar Leute befeuern mit Ehrgeiz, die wollen hier was sein, die wollen die große Nummer sein und die machen dann Unruhe und Spaltung, damit diese Gemeinde gelähmt wird. Die darf ja nicht weitergehen auf diesem Weg, auf keinen Fall. Das ist ja gefährlich. Ich glaube, dass jede Gemeinde unter dämonischer Bewachung ist. Jede Gemeinde. Und dass es Strategien und Pläne gibt, diese Gemeinde zu lähmen, auszuhebeln, auf den falschen Weg zu bringen und in Irrtümer zu bringen, in Spaltungen zu bringen, in Streit zu bringen und so weiter. Das ist, was diese Mächte der Finsternis tun. Und sie tun auch vieles andere in dieser Welt. Und weil wir gelernt haben, diese Welt aus den Augen der Kultur mit unserer Schulbildung zu beurteilen, und wenn wir nicht tief genug sind im Wort, dann erkennen wir diese Strategien des Feindes überhaupt nicht. Ja. Und wir denken, ja, das ist, wie Menschen so halt sind. Oder wir denken, das ist der Stand der Wissenschaft. Ja. Die Urknalltheorie. Ja. Alles ist mit einem großen Boom entstanden. Und keiner erklärt, ja, warum kam der große Boom überhaupt? Und wer hat den großen Boom verursacht? Ja, man sagt einfach, da fing alles an, davor war nichts und Boom und auf einmal war Materie da. Ja, was für ein Schwachsinn. Ja, jeder Mensch weiß, von nichts kommt nichts. Ja, aber da hat die Wissenschaft festgestellt und wir verneigen uns ehrfürchtig vor diesem Gott der griechischen Weisheit und sagen, ja, dann ist es so, wie bin ich, kleiner Mensch, dass ich das beurteilen könnte, ich war ja nicht dabei. Unsere Wissenschaftler waren auch nicht dabei. Sie begehen einen riesen Denkfehler und sie sagen, aus nichts ist alles entstanden. Einfach so. alle deine Lebenserfahrungen sprechen dagegen, noch niemals ist irgendwas von nichts gekommen. Von nichts kommt nichts. Das ist wahre Weisheit. Das versteht jeder Bauer ohne Abitur. Man muss was tun. Man muss Dinge verstehen. Man muss sich engagieren. Saat und Ernte. Und nicht einfach, eines Morgens wache ich auf und die Felder waren reif zur Ernte. Ich weiß auch nicht, wie das gekommen ist. Ich habe von Dezember bis Juli geschlafen, aber jetzt laufe ich mit den Feldern. Wow, alles wächst. Alles ist wunderbar. Von nichts kommt nichts. Von nichts kommt nichts. Oder was unsere Kinder lernen in der Schule, Evolution. Es ist eine satanische Lüge. Warum ist die so brisant? Weil wenn du die Erklärung gefunden hast, angeblich, wie das Leben entstanden ist, warum soll dann ein junger Mensch noch sagen, ja, und wer bin ich jetzt und wofür lebe ich und was macht das Leben für einen Sinn? Diese Fragen werden abgewürgt mit, es ist alles irgendwie von alleine entstanden. Das Leben ist ein Zufall, es ist ein Irrtum, es ist ein chemischer Prozess. Das ist so passiert, hätte auch anders passieren können. Du hast keinen Sinn. Das ist eine der mächtigsten Lügen in unserer Kultur. In Afrika, im Sahelgürtel, wo die Menschen nichts haben, da spielt Evolution in der Kultur keine große Rolle. Aber hier ist das ein mächtiges Bollwerk des Feindes. Und ich weiß nicht, ob du schon mal versucht hast, mit Menschen, die eine wissenschaftliche Ausbildung genossen haben, über diese Dinge zu sprechen. Wie aggressiv sie reagieren, wie sie dich diffamieren, wie sie nicht Argumente zerpflücken, sondern wie sie dich diffamieren als rückständig, als mittelalterlich, als unterbelichtet und so weiter. Ich weiß nicht, ob schon jemand mal die Diskussionen mit Richard Dawkins mal angeschaut hat. Ja, ein führender Atheist. Ja, der meint, er ist gerufen, von wem eigentlich? Er ist gerufen, gegen Christentum, gegen den christlichen Glauben anzugehen. Und er wird so beleidigt und so ausfallend und so diffamierend in seinen Argumenten, dass jeder normal denkende Mensch merken kann, der hat da was zu verbergen. Das ist doch nicht normal. Warum kann er nicht auf seiner wissenschaftlichen Ebene argumentieren? Der muss denjenigen, der die Argumente bringt, tot machen. Sehr interessant, man kann eine Menge davon lernen. Richard Dawkins, am besten Richard Dawkins gegen wie hieß es? John Lennox, ein Christ. Sehr interessant, man kann viel daraus lernen. Aber da sage ich mal, gib mir solche Weisheit. Dieser John Lennox, der ist so auf dem Punkt. Und der hebelt den armen Dawkins so aus, ist es köstlich. Okay, Evolution. Und viele, viele andere Ideen, die selbstverständlich geglaubt werden. Und niemand überprüft das. Und eine der größten Lügen in unserer Kultur ist, es gibt keinen Teufel. Und den Teufel für real zu halten, ist schon ein Zeichen, dass du mentale Probleme hast. Das ist ein Zeichen, dass du irgendwie schon außerhalb der Realität lebst. Und du musst nicht mehr ernst genommen werden. Das ist einer der größten Erfolge des Teufels. Und viele, viele Gläubige gehen auf diese Schiene. Teufel ist keine Person, das ist eine Metapher für das Böse. So hörst du heute Theologen reden. Eine Metapher, nur ein Bild, aber doch nicht eine richtige Person. Jesus schmeißt am Ende den Teufel in den Feuersee. Da wirft er nicht eine Metapher rein, sondern einen Teufel, der in alle Ewigkeit in diesem Feuersee gequält wird. Und wenn Jesus so redet über den Teufel und auch nicht nur über den Teufel redet, sogar zum Teufel redet, man redet nicht zu Metaphern. Das funktioniert nämlich nicht, die hören nicht. Aber der Teufel ist eine Person und er spricht ihn an und er konfrontiert ihn. Und das Interessante ist, er überwindet ihn mit der Waffe, die uns auch zur Verfügung steht. Er sagt mir, ich bin Gottes Sohn, mach dich vom Acker. Du bist mir unterlegen. Sondern er kommt gegen ihn mit dem Wort Gottes. Es steht geschrieben. Es steht geschrieben. Es steht geschrieben. Das Wort Gottes ist das Schwert des Geistes. Und es ist dazu da, nicht dem Teufel einen Scheitel zu ziehen, sondern ihn in die Bedrängnis zu bringen. Ihn in die Defensive zu bringen. Das ist, was die Bibel sagt. Widersteht dem Teufel, dann flieht er von euch. Wir widerstehen nicht einer Metapher. einem Prinzip, einer Idee, sondern wir widerstehen einer extrem boshaften und listigen Person. Und wenn wir nicht die Weisheit Gottes hätten und wenn wir sie nicht nutzen, dann ist er uns haushoch überlegen. Haushoch überlegen. Nur in Gott und nur mit der Weisheit Gottes sind wir imstande, dem Teufel zu widerstehen. Widersteht dem Teufel und er flieht von euch, sagt das Wort Gottes. Was für eine Verheißung, was für eine Perspektive. Widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Er flieht von dir. Aber ganz genau genommen von Christus in dir. Und je mehr du verstehst, wer in dir lebt, umso mehr verstehst du, dass du Autorität hast. Und er beugt sich nicht vor dir, weil du so brav gefastet hast, sondern er beugt sich vor Christus. Er weiß, wer Christus ist. Er weiß mehr als jeder von uns, was am Kreuz von Golgatha vor 2000 Jahren passiert ist. Und er muss das respektieren. Er muss. Ob er will oder nicht. Da gibt es keine Diskussion mehr. Er beugt sich vor dem Namen Jesu. Und wenn wir lernen, diesem Bewusstsein zu leben, der Herr ist in mir, der Herr ist meine Kraft, der Herr ist mein Licht und Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebenskraft, vor wem sollte mir grauen? Ja. Manche Gläubige haben Angst vor dem Teufel. Oh, lass uns nicht über den Teufel reden, das macht mir Angst. Als wenn die Gefahr weniger wäre, wenn wir nicht und realisieren, diese Gefahr ist da und uns über die Gefahr informieren. Oder ein ganz frommer Trick ist, du, wir wollen nicht über den Teufel reden. Das macht ihm viel zu viel Ehre. Schon mal das gehört? Frage, hat Jesus über den Teufel gesprochen? Ja. Hat er Angst gehabt, ihm damit zu viel Ehre zu geben? Nein. Haben die Apostel über den Teufel geredet? Ja. Haben gerade Petrus zitiert, widersteht dem Teufel, so fliegt er. In manche Gemeinden, die sind so schickimicki und so, ach guck mal, wir sind nett, wir sind genauso wie ihr in der Welt da draußen. Wir reden nicht über Teufel, wir reden nicht über Dämonen. Bei uns ist alles ganz normal. Ja. Sie haben Angst, komisch angesehen zu werden. Und aus diesem Grunde lassen sie so ein wichtiges Thema wie Teufel und die Strategien des Feindes außen vor. Es könnte hier ein Journalist da sitzen. Und dann kriegen sie schlechte Presse. Menschenfurcht und Menschengefälligkeit ist eines der ersten Dinge, von denen wir befreit werden müssen, wenn wir hineingehen wollen in diese Schlacht und siegreich sein wollen. Und Menschenfurcht und Menschengefälligkeit ist das Einfallstor für den Feind in die Gemeinde. Und der religiöse Geist kommt in die Gemeinde durch Menschenfurcht und Menschengefälligkeit. Wir passen uns nicht dieser Welt an. Dass da verpönt ist, über den Teufel zu reden, wir folgen Jesus nach. Der redete über den Teufel, wer er ist und was er tut. Und wir reden auch über den Teufel. Und wenn das Menschen nicht passt und sie das komisch finden, wir segnen sie, aber wir werden nicht aufhören. Weil wir stellen unsere Fahne nicht nach dem Wind. Wir machen nicht nach dem, was so heutzutage korrekt ist. Was so anerkannt ist, was irgendwie akzeptiert ist, das ist uns vollkommen egal. Für uns ist anerkannt und akzeptiert, was in diesem Buch steht, uns aus gar nichts. Halleluja. Halleluja. So, diese Mächte sind da und diese Mächte tun ihr Werk und wir tun gut daran, wirklich uns damit zu beschäftigen, was die eigentlich so tun und was das mit uns zu tun hat. Paulus sagt, Korinther, wo ist es? 2. Korinther, Kapitel 2, Vers 11. Er spricht vom Teufel. Seine Gedanken sind uns nicht unbekannt. Seine Gedanken sind uns nicht unbekannt. Für viele Gläubige heutzutage kann man das nicht sagen. Sie sind nicht in Klarheit über was die Absichten und die Strategien des Teufels sind. Seine Gedanken sind uns nicht unbekannt. Aber Gott möchte, dass wir wissend sind, dass wir wissen, was sind die Listen des Feindes, was sind seine Wirkungsweisen, was sind seine Strategien, wie arbeitet der Feind, um uns davor zu schützen. Lass mich mal einige Dinge aufzählen. Ich habe hier, das ist eine nicht geordnete Reihenfolge, von Aktivitäten, was der Feind tut gegen Menschen, und zwar ganz besonders gegen Gläubige. Ah, nee, komm, lass uns erstmal allgemein und dann gehen wir in die Details. Allgemein, Jesus sagt über den Feind: Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es im Überfluss haben. So, was tut der Feind? Er raubt und er tötet. Ja, erst raubt er und dann tötet er. Und was beraubt er uns? Er beraubt uns der Wahrheit. Er beraubt uns unseres Schutzes. Er beraubt uns unserer Wachsamkeit. Er beraubt uns unserer Willigkeit und unserer Fähigkeit, für Christus zu leiden. Er beraubt uns. Und wie tut er das? Mit Lügen. Er lullt uns ein mit schönen Gedanken, mit schönen Versprechungen, die aber nicht aus diesem Wort kommen, sondern die aus seiner eigenen Weisheit kommen. So, hier sind einige Dinge, wie diese Beraubung stattfindet. Eins der herausragenden Aktivitäten des Feindes ist Lähmung. Er lähmt Menschen. Er lähmt sie in ihrem Eifer, er lähmt sie in ihrem Gebetsleben, er lähmt sie in ihrer Hingabe, er lähmt sie, mal richtig nachzudenken. Ja? Ein Teil dieser Lähmung funktioniert auch durch Ablenkung. Indem wir zugemüllt werden mit tonnenweise unwichtige, überflüssige Informationen. Wir werden zugemüllt. Ja? Einer der Ideen dieser ganzen Unterhaltungsindustrie ist, die Leute einfach nur zu beschäftigen, damit sie bloß nicht nachdenken, damit sie niemals zu dem Punkt kommen, okay, was ist mit dieser Welt, wohin geht diese Welt, was ist Gott, was wird er tun, was ist mein Platz in dem Plan Gottes, was will Gott von mir. Menschen kommen nicht zur Ruhe, sie kommen nicht zum Nachdenken, sie werden mit unsinnigen Informationen überfüttert, dass irgendwie sie nicht mehr fähig sind, überhaupt gesunde Gedanken zu fassen und sich klar zu machen. Was ist der Fokus meines Lebens? Um was geht es wirklich? So, Lähmung und Ablenkung ist eine wichtige Strategie des Teufels. Ja. Er verwirrt, er vernebelt und er verwirrt. Er verführt, er bedrückt. Er klagt an, er schüchtert ein, verbreitet Angst, verhindert die Erkenntnis Gottes durch Lügen über Gott. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Der Feind verhindert die Erkenntnis Gottes, besonders bei Gläubigen, indem er Lügen über Gott verbreitet. Und diese Lügen geben anscheinend eine Wahrheit oder eine Information über Gott, ja, aber diese Dinge entsprechen nicht der Realität, entsprechen nicht, wie Gott wirklich ist. Ja. Und weil sie dieser Lüge glauben, ja, hat das Auswirkungen in ihrem Leben. Unser Leben wird gesteuert und geformt von Ideen, von Gedanken. Wenn wir das nur einmal verstehen, unser Leben wird gesteuert von Gedanken. Und ganz besonders von Gedanken über Gott. Und wenn diese Gedanken verkehrt sind, dann ist unsere Beziehung zu Gott verkehrt. Weil diese Gedanken prägen unser Verhalten, die prägen unsere Erwartung, die prägen unsere Vorstellung vom Leben. So, wenn zum Beispiel jetzt diese Lehre auf den christlichen Markt kommt, aus dieser falschen Gnadenreformation oder Gnadenreformation, diese Idee, der Heilige Geist würde nach der Bekehrung Menschen nicht mehr von Sünde überführen, das ist, was sie lehren. Ich weiß nicht, ob du das schon gehört hast, aber es kommt mit Rasanz aus Amerika, aus Südostasien, es kommt auf den deutschen Markt, es ist schon in Büchern vorhanden. Und haufenweise wird dieses Zeug inhaliert. Der Heilige Geist würde angeblich nach der Bekehrung nicht mehr von Sünde überführen. Was für ein Wahnsinn! Was für ein Widerspruch zu der gesamten Lehre von Heiligung. Heiligung bedeutet, der Heilige Geist öffnet uns Schritt für Schritt die Augen über Dinge, die in unserem Leben nicht in Ordnung sind, bringt uns zur Buße immer wieder neu, bringt uns immer in tiefere Übereinstimmung mit dem Herrn, mit seinen Werten, mit seinen Charaktereigenschaften. Und so verändern wir uns Schritt für Schritt. Ohne dass der Heilige Geist uns verkehrte Haltungen, verkehrte Wesenszüge, Charaktereigenschaften, Merkmale von uns selber offenbar machen kann, gibt es keine Heiligung. So wie wird ein Gläubiger leben, der jetzt glaubt, der Heilige Geist, der diese Predigt übernimmt, diese Lehre, und der glaubt, der Heilige Geist überführt nicht mehr von Sünde. Wie wird der leben? Wird der noch beten, komm Heiliger Geist, führe mich in alle Wahrheit, öffne mir die Augen? Nein, er wird sagen, das war religiös, das war früher, jetzt bin ich in der Freiheit, jetzt habe ich verstanden, der Heilige Geist tut das gar nicht mehr. Warum soll ich ihn bitten, etwas zu tun, was er sowieso nicht mehr tut? Sie werden aufhören, danach zu trachten, verändert zu werden. Und merken überhaupt nicht, wie sie beraubt und betrogen werden. So diese Botschaft, die angeblich frei machen soll von religiösen Stress, bringt Menschen in eine völlig verkehrte Beziehung zu Gott. Sie glauben nicht mehr, dass Überführung ein wesentlicher Aspekt der Liebe Gottes ist. Jesus sagt, alle, die ich liebe, überführe und züchtige ich. So Überführung und Züchtigung ist ein Teil der Liebe Gottes. Sie grenzen diesen Teil aus. Und sie denken, die Liebe Gottes besteht darin, mich auf Hosen zu wetten, mich zu streicheln den ganzen Tag, Und mich in Ruhe zu lassen und ich kann machen, was ich will und Gott wird niemals mehr intervenieren und sagen, hallo, das ist nicht von mir, das hast du dir selber ausgedacht oder das hast du aus der Welt dir geklaut und das gehört nicht zu dir und du musst umkehren. Der Heilige Geist wird nicht mehr überführen. Das heißt, wir laufen in die Irre und niemand stoppt uns mehr. Was für ein Wahnsinn! Ja. So, auch wenn ich anerkenne, das sind unsere Brüder, die so ein Zeug lehren, aber was sie lehren über diese Gnade, kommt aus der Hölle. Und das ist, was Paulus prophezeit, dass von den Kanzeln Lehren von Dämonen gegeben werden für das Volk Gottes und viele werden das glauben und werden abfallen. So, man fällt ab vom Glauben, indem man Lügen über Gott für wahr hält und sich nicht mehr darum kümmert, ja, aber was sagt die Bibel eigentlich, sondern was sagt dieser Prediger, was sagt diese Bewegung, was sagt dieser Roman? Der Hütten-Jesus in diesem furchtbaren Roman, die Hütte, er sagt, mein Leben ist nicht gegeben als ein Vorbild, dem ihr nacheifern sollt. Ja, hallo, da sollte doch jeder Neubekehrte sofort aufwachen und sagen, alles klar, Hütten-Jesus, nicht mein Jesus, das wie Daniel, das war's. Fertig. Nein, dann kommen die Leute, verschlingen dieses Zeug und sagen, das Buch hat mir geholfen, Gott besser zu verstehen. Wenn aber dieses Buch Lügen über Gott erhält, wie kann das Buch dir helfen, Gott besser zu verstehen? Du hast eine Light-Version, eine Mickey-Maus-Version, hast du jetzt für Gott gehalten, aber das ist nicht der Gott der Bibel. Und diese Leute diskutieren und sagen, du verstehst nicht. Ich sage, hallo, das ist die Aussage von Hütten-Jesus. Soll ich dir noch ein paar zitieren mit Seitenzahlen? Ja, also, das habe ich gar nicht gelesen. Ja, dann liest du mit Augen zu, oder wie liest du? Der Feind operiert durch Lügen und er will nicht, dass wir Gottes Wesen und Gottes Anspruch an uns wirklich zur Kenntnis nehmen und verstehen. So wirkt der Feind. Durch Lügen. Und unsere Aufgabe muss darin bestehen, dass wir anhand des Wortes Gottes diese Lügen identifizieren und aussortieren und rausschmeißen aus unserem Denken, rausschmeißen aus unserer Sichtweise von Gott. Und dann rangehen und die anderen freisetzen. und sie mit Wahrheit freisetzen, die Wahrheit in Liebe sprechen und beten, dass ihnen die Augen aufgetan werden, beten, dass sie erkennen, in was sie da hineingefallen sind, dass sie erkennen, das ist nicht der biblische Gott, von dem Paulus geredet hat, das ist nicht, was das Neue Testament lehrt, es ist eine Irrlehre, es ist ein verkehrtes Konzept über Gott. Und wir können nicht Gott wohlgefällig sein, indem wir Lügen über ihn glauben. Ich sage immer, wie fühlt sich Gott, wenn wir ihn anbeten würden? Wie wunderbar, Vater, danke, dass das Leben von Jesus nicht gedacht ist als ein Vorbild. Er sagt, hä? Hallo? Was betet ihr da für ein Zeug? Wacht auf! Und wenn ihr nicht hören wollt, dann schickt er ihm jemanden, der sie mal richtig packt und schüttelt. Und dann sagen wir, nee, aber so eine Predigt sind wir nicht gewohnt. Was hat der für ein Problem, der Prediger, dass der immer auf diesen Sachen rumreiten muss? Kann uns nicht in Ruhe lassen. Nein, die Liebe lässt dich nicht in Ruhe. Amen. Bis du auf geradem Wege bist. Amen. Oder endgültig sagt, ich höre nicht mehr zu. Ja. Eins von beiden. So, der Feind arbeitet durch Lügen über Gott. Er will, dass das Bild von Gott nicht klar gesehen wird. Weil er mit Leichtigkeit das Leben der Menschen prägen und bestimmen kann, wenn sie Lügen folgen und nicht mehr einem biblischen Konzept über Gott. Deswegen redet Paulus von Gedanken. 2. Korinther 10, 4 bis 5. Gedanken, die sich erheben gegen die Erkenntnis Gottes. Die bauen sich auf, als wären sie was ganz Großartiges, was ganz Wunderbares. Endlich Schluss mit der frommen Plackerei. Endlich Erlösung. Endlich fallen alle Lasten ab. Endlich wird das Leben einfach und kein Stress mehr und keine Mühe mehr. Ja, wer sucht sowas nicht? Aber es kann nicht gefunden werden, das mühelose Leben kann nicht gefunden werden, indem wir Lügen vom Feind glauben. Sondern indem wir tiefer hineinkommen. Was heißt das? Sein Joch ist sanft und seine Last ist leicht. Ja. So arbeitet der Feind. Er verzerrt das Bild. Er bringt anstelle der Wahrheit Lügen. Und die sind scheinbar glänzender und inspirierender und befreiender und ermutigender und entlastender als das, was das Wort Gottes sagt. Und die Leute fallen darauf rein. Sagen, endlich frei. Endlich keine Werke mehr tun. Wo steht im Neuen Testament, dass wir als Christen keine Werke tun müssen? Finde diese Stelle, du wirst sie nicht finden. Und dann zeige ich dir die Schriftstellen, wo wir aufgerufen werden zu Werken. Das Einzige, was out ist, sind Werke mit dem Ziel, dadurch errettet zu werden. Das Amen. Ist out. Amen. Und das schon seit 1525, seit der Reformation. Das ist out. Nur durch Glauben, nicht durch Werke. Ja? Aber dieses nicht durch Werke wurde so stark betont, dass wir heute beim Wort Werke schon gleich die Jalousie runterfallen lassen und sagen, Werke brauchen wir nicht mehr. Doch, wir brauchen Werke. Jede Menge Werke sind beschrieben im Neuen Testament. Und wenn du das nicht glaubst, nimm Konkordanz, unter W findest du Werke und dann findest du die Schriftstellen über die Werke. Und dann werden wir aufgerufen zu Werken, die wir tun sollen. Und wenn wir die erste Liebe verlassen haben, sollen wir die ersten Werke tun. So in die Liebe Gottes zu kommen, hat etwas mit Werke zu tun. Nein, wir müssen nur ruhen in dem vollbrachten Werk von Golgatha. Klingt nett, ist aber nicht biblisch. Du musst Werke tun, um in diese Liebe zu kommen und um in dieser Liebe zu bleiben. Aber nicht tote Werke. Ja, tote Werke sind solche Werke, die du tust, um errettet zu werden, um Gott dahin zu bringen, dich zu lieben. Das sind tote Werke. Ja? Aber weil die toten Werke out sind, heißt noch lange nicht, dass die richtigen Werke jetzt auch zu Ende sind. Wir haben Werke zu tun. Und wir sollen einander anreizen zu guten Werken. So Werke spielt im Leben des Gläubigen eine große Rolle. Sodass Jakobus sagt, keine Werke, dann weiß ich, dein Glaube ist tot. Werke sind der Beweis, dass der Glaube echt ist, dass er lebendig ist. So Werke spielen eine große Rolle. Jesus schaut die Gemeinden an. Und zu jeder Gemeinde sagt er, ich kenne deine Werke. Er sagt nicht, ich habe dein Glaubensbekenntnis gelesen, abgehakt, top. Ich habe deine Lieder gecheckt, auch gut. Wesentlichen. Ja. Ich habe die Gebete gehört, okay. Er schaut auf, was die Leute tun nach der Predigt. Darauf schaut er, was sie im Alltag tun. Nicht, was sie vorgeben zu glauben. Denn das, was wir wirklich glauben, wird dokumentiert und sichtbar an dem, was wir tun.
Amen.
Paulus sagt, es sind Leute, die geben vor, Gott zu kennen. Aber mit ihren Werken verleugnen sie ihn. Die Werke beweisen, sie kennen Gott nicht. Weil wenn sie Gott kennen würden, sie könnten diese Dinge nicht tun. Was immer die da tun, wir wissen nicht, was die getan haben. Ja? Aber was immer die gemacht haben, damit beweisen sie, dass sie Gott nicht wirklich kennen. Weil keiner, der Gott kennt, kann diese Dinge tun. Wirkliche Kenntnis Gottes hat immer eine Auswirkung auf unsere Lebensführung.
Amen.
Wirkliche Kenntnis Gottes schlägt sich immer nieder in dem, was wir tun oder in dem, was wir lassen. Ich kann nicht an den Gott der Wahrheit glauben und sagen, Notlügen habe ich immer im Gepäck für den Fall, dass es mal eng wird und dann kann ich dieses Tool auch noch benutzen. Nein, wer wirklich an den Gott der Wahrheit glaubt, schneidet das Ding ab, schmeißt es weg und sagt, dieses Tool kommt nicht mehr in meinen Werkzeugkasten. Das führe ich gar nicht mehr dabei. Das kommt gar nicht in Betracht. Das gibt es nicht, dass ich durch Notlügen mich irgendwie aus der Affäre ziehe. Das gibt es nicht. Weil ich Gott ehren will. Weil das mein Gottesdienst ist. Wir müssen unsere Vorstellung vom Gottesdienst erweitern. Das ist nicht ein-, zweimal die Woche für 2 Stunden zusammensitzen. Das ist 7 Tage die Woche, 24 Stunden, sogar im Traum, sogar in der Nacht. Sogar wenn du in Urlaub bist, sogar wenn du in Rente gehst. Es gibt keinen Bereich, wo wir nicht mehr für und mit Gott leben. Das ist, was die Bibel sagt. Ja. Und nicht ein Gottesdienst am Sonntagmorgen alleine und der Rest zählt nicht. Der Rest beweist, wie viel du wirklich glaubst von dem, was im Gottesdienst dir gesagt wurde. Und was verkündigt worden ist. Wo ist mein Wasser? Da. Denk einen Moment über diesen Satz nach. So, der Feind operiert in vielfältiger Weise und hat das Ziel, Christen ineffektiv zu machen. Und vieles davon geschieht im Bereich von Gedanken und Gefühlen. Gedanken und Gefühle. Und wenn wir das erstmal realisiert haben, nicht alles, was wir denken, kommt von uns. Und schon gar nicht alles, was wir fühlen, kommt von uns. Das müssen wir nicht als bare Münze nehmen. Wir sind nicht verpflichtet, auf Gefühle zu reagieren. Manche Gläubige, wir sind in der Anbetung und dann singen wir, hebt die Hände hoch und dann denken sie, ja, jetzt sollte ich, spätestens jetzt sollte ich mal die Hände hochheben. Aber nee, das kommt mir irgendwie komisch vor. Sie werden nicht von Wahrheit geleitet. Sie denken nicht, aber es steht im Wort Gottes, hebt die Hände hoch im Heiligtum, ja, an allen Orten heilige Hände hochheben, sondern sie werden bestimmt von Gefühlen. Von Gefühlen. Nee, und außerdem hatte ich einen schweren Tag und die Woche war hart und die Arme sind schwer wie Blei. Und wofür? Und Gott sieht doch mein Herz. Solche Ideen. Ich hatte sagen, ja, sind wir wieder bei der Armee. Ja? Da lernen die zu marschieren. Rechts, zack, 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 zack. Und stillgestanden. Und links um. Und da sagt keiner, ja, wie links um jetzt? Ich würde gerne nach rechts gehen, dass die Pommesbude, lass uns mal da. Das müssen wir mal ausdiskutieren. Also das sollten wir nochmal besprechen. Niemand kommt auf solche Ideen. Da gibt es einen, der gibt den Takt an, der sagt, wo es lang geht. Und alle anderen marschieren hinterher. Und das wird nicht diskutiert. Wie Hände hoch im Befehl. Also wir sind ja wohl frei. Ja, wir sind frei zu gehorchen.
Amen.
Wir sind frei, das Wort zu nehmen und über unsere Gefühle zu stellen und dadurch immer wieder zu dokumentieren, wir sind nicht Sklaven unserer Gefühle. Das ist die Freiheit der Kinder Gottes. Freiheit zu gehorchen. Ich kenne Gemeinden, wenn du da sagst, Das kann nicht sein, dass jemand mir vorschreibt, wie ich anbeten soll. Ich habe eine Audienz bei Angela Merkel. Und bevor du die Audienz hast, wird dir beigebracht, wie du dich zu benehmen hast in ihrer Gegenwart. Und noch viel krasser ist das für die Briten, wenn die an ihre Könige denken. Da gibt es ganz klare Regeln und Do's und Don'ts und ganz klar. Und wenn du den Zeremonienmeister, von dem du erstmal unterwiesen bist, bevor du den Termin hast, sagst, nee, weißt du, also, ich habe ein ganz lockeres Verhältnis mit der Queen und dein Schnickschnack, den brauche ich nicht. Und ich mache mit ihr so, wie ich denke. Wenn wir sagen, wenn du nicht versprichst, dich an die Ordnung zu halten, kriegst du gar keinen Termin. Fertig. Jeder Brite versteht das. Keinem würde das einfallen, der auf die Schulter zu klopfen und sagen, na, hey, wie geht's dir denn so, alte Knochen? Das macht man einfach nicht mit einer Königin. Aber wir können mit Händen in der Hosentasche, möglichst noch als Teenager bauchfrei, wir können Gott anbeten, wie wir wollen und wie wir lustig sind. Und wenn dann jemand was sagt, du bist aber gesetzlich. Das hat nichts mit Gesetzlichkeit zu tun, es hat etwas damit zu tun, Gott mit Respekt zu begegnen. Und nicht im Geist dieser Welt. Damit hat es etwas zu tun. Wir drücken unsere Ehrerbietung aus, indem wir uns so verhalten, wie es angemessen ist. Und es gibt da Dinge, die sind nicht angemessen. Das Allerkrasseste, was ich mal erlebt habe bei einem Leiterseminar von Jesus Freaks, war ich eingeladen, habe ich ein Leiterseminar gemacht. Ich habe nur Basics gelehrt über für den Neubekehrten. Die hatten das noch nie gehört und gesagt, ist das tiefe Lehre? Boah, Mann, ist das tief. Und das Krasseste war, dann gab es das, was die Anbetung nennen. Da stand jemand neben mir. Ich mache bei Anbetung oft die Augen auf. Ja? Weil die Bibel sagt, watch and pray. Ja. So, ich stehe da, neben mir lädt einer an der Wand und dreht sich eine Kippe. Und beim Kippendrehen betet der. Da dreht sich die Kippe und dabei redet er mit Gott. Ich dachte, nee, das schlägt dem fast die Krone ins Gesicht. Also, wie kann man so mit Gott umgehen? So, das Bild von Gott ist so entscheidend. Falsches Bild über Gott, falsches Verhalten, falsches Leben mit Gott, falsche Sicht, worum es überhaupt geht und so weiter. So, nicht jeder Gedanke, der sich schön anfühlt, ist wirklich gut. Wir prüfen es nicht daran, wie gut es sich anfühlt, sondern ist es das, was die Bibel sagt? Ist es das, was wir bekommen haben als gesunde Lehre von den Aposteln? Und wenn es damit nicht übereinstimmt, dann werden wir es nicht annehmen. Egal, wo alle anderen laufen, egal, wie begeistert die sind, egal, ob die Hütte ein Bestseller ist und 15 Millionen Menschen haben dieses Buch gekauft, das ist uns vollkommen egal. Und jetzt diese neuen Gnadenbücher werden auch schon wieder alle Bestseller. Und bringen ein Zeug unter die Leute, wo man sagen muss, das, sorry, bei allem Respekt, das ist das Gegenteil von was die Bibel gelehrt hat. Und deswegen warnen wir davor. Nicht, weil wir gegen diese Menschen sind, sondern weil wir für das Volk Gottes sind. Wenn da Haribo entdeckt, dass sie aus Versehen in ihre Gummibärchen Gift reingemischt haben, dann werden sie eine Rückrufaktion machen und werden alle Kinder warnen, bitte rührt unsere Haribos nicht an. Ja? Sind die jetzt gegen die Kinder oder für die Kinder? Jeder versteht das. Und wenn Gift, theologischer Sondermüll, überall rumliegt und angepriesen wird als kostbare Schätze und man sagt, hallo, vorsichtig, das ist lebensgefährlich, der ist aber eng und der ist streng und der lässt wohl niemanden stehen außer sich selber. Hallo, wir lassen das Wort Gottes stehen. Da sind wir richtige Lutheraner. Das Wort, sie sollen lassen starren. So hat er gesagt. Amen. Wir stehen zum Wort und zu sonst gar nichts. Nicht zu unseren Gefühlen. Und der Feind operiert mit Gefühlen, mit Bedrückung, mit Einschüchterung, mit Anklage. Anklage ist eins seiner Lieblingsdinge. Und diese Anklage wird massiv zunehmen in den kommenden Jahren. Deswegen sagt das Wort Gottes, der Teufel hat sie verklagt, die Heiligen, Tag und Nacht. Anklage wird eine Hauptwaffe sein. Und weißt du, was die Anklage sein wird? Ihr sucht nicht den Frieden, ihr sucht nicht die Einheit, ihr seid nicht in der Liebe, ihr habt keine Barmherzigkeit. Das wird die Anklage sein. Und die ersten kleinen säuselnden Töne von dieser Anklage hören wir jetzt schon. Das wird massiv zunehmen. Das Problem ist, nicht der Teufel verklagt uns bei Gott, mit uns hat das nichts zu tun, sondern die Anklage des Teufels schlägt sich nieder in Form von Bedrückung, von Entmutigung, von Lähmung, von Verwirrung und nicht mehr geradeaus gucken können und irgendwie die Idee haben, also ich will jetzt nur noch auf meine einsame Insel, lass mich in Ruhe mit Gemeinde und Christsein und ich will jetzt meine Ruhe haben und sonst interessiert mich nichts mehr. Lähmung, Entmutigung, Bedrückung sind Waffen des Feindes. Viele stellen sich Attacken des Feindes so vor, wie so im Theaterstück, also immer wenn ein neuer Akt kommt, dann kommt erstmal so jemand früher so mit einem Schild und der erklärt, was jetzt dieser neue Akt ist oder wie das heißt. Jetzt kommt jemand mit einem Schild, Vorsicht, Angriff des Teufels. Nein, so ist es leider nicht. Wir brauchen manchmal lange Zeit, bis wir realisieren, dieses komische Ding, was wir da fühlen, ist es nichts anderes als eine satanische Attacke. Dann haben wir schon 80% der Sache erledigt. Dann stehen wir auf und treten das Ding und schmeißen das raus und wieder stehen. Und dann klärt sich das meistens sehr, sehr schnell. Aber bis wir erstmal realisieren, es ist ein Angriff. Es ist ein Werk des Feindes. Das braucht lange. Und diese Zeit müssen wir verkürzen. Und wir müssen sensibler werden für die geistlichen Dinge. Und dürfen nicht einfach auf jedes Gefühl reinfallen und denken, jedes Gefühl ist normal und kommt von uns. Es gibt eine Menge Dinge, die wir fühlen, die kommen nicht von uns. Die kommen vom Feind. Und es gibt auch Dinge, die wir fühlen, die kommen vom Heiligen Geist. Und wir brauchen Klarheit. Was ist was? Und wie können wir das unterscheiden? So, das ist total wichtig.